Geistliches Wachstum, Glaubenswahrheiten und meine Beziehung zu Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir hören hier einen Mitschnitt von einem Fortbildungstag mit Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi. Im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern finden immer wieder Einkehr- und Fortbildungstage statt, die sich an alle richten. Einer der Referenten dort ist Pater Nikolaus Kleemeyer. Er gehört zu den Legionären Christi und er hat einmal einen Einkehrtag gehalten, einen Fortbildungstag zum Thema geistliches Wachstum, wo es unter anderem auch darum ging, welches Verhältnis besteht denn zwischen Glaubenswahrheiten und meiner lebendigen Beziehung mit Christus, meiner lebendigen Gottesbeziehung. Das ist eine gar nicht so unwesentliche Frage. Im Katechismus hören wir ja immer wieder von dem reichen Schatz an Wahrheiten, die uns die Kirche vorlegt und die wir bejahen und an die wir glauben sollen. Und immer wieder taucht die Frage auf, ja, das sind zwar jetzt so Glaubenswahrheiten und denen muss ich zustimmen, aber so für mein geistliches Leben, für meine lebendige Gottesbeziehung haben die eigentlich, naja, nicht so wirklich eine Rolle. Da zählt doch viel eher das Gebet, die Vertiefung, die Anbetung, die Meditation. Also ist bei diesen Glaubenswahrheiten am Ende nur der Verstand angesprochen, aber nicht das Herz, nicht die Herzmitte meines Lebens. Das ist gerade für katholische Christen eine wichtige Frage. Wenn uns diese Wahrheiten des Glaubens, die wir im Katechismus finden und die wir glauben und bejahen sollen, wenn die so wichtig sind, was spielen die eigentlich für eine Rolle für meine Gottesbeziehung, für mein geistliches Leben? Irgendeine Rolle müssen sie daher spielen. Und genau dieser Frage geht Pater Nikolaus Kleemeyer im zweiten Teil dieses Vortragsmitschnitts ein. Im ersten Teil haben wir da schon erste Annäherungen gehört. Es ging auch um das Zeugnis der Heiligen. Und jetzt wird's wichtig und wesentlich, muss man unbedingt zuhören. Geistliches Wachstum, Glaubenswahrheiten und meine Beziehung zu Gott. Hören Sie weiter, Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi.
Das sind die Beispiele eben von Heiligen, die gelernt haben, in jedem Moment immer verbunden zu leben mit den tiefsten und wichtigsten Wahrheiten unseres Lebens, und das sind eben die ewigen Wahrheiten. Und darum geht es, das ist eben diese sogenannte heilige Sachlichkeit, von der die heilige Edith Stein spricht. Und diese heilige Sachlichkeit ist eben das, was wir in unserem Leben versuchen müssen, immer mehr zu erlernen. Zu erlauben, dass wirklich die ewigen Wahrheiten, die wichtigsten Wahrheiten sind, wirklich mein Leben formen. Machen wir mal ein kleines Beispiel dazu. Überlegen Sie sich jetzt, jeder konkret, irgendein besonderes Leid, das Sie in Ihrem eigenen Leben empfinden, wo Sie vielleicht selber auch sagen, ich komme da nicht weiter damit, oder im Leben Ihrer Familie. Okay? Einfach jetzt mal ganz kurz daran denken. 2 Sekunden, 3 Sekunden. Ich denke, wir brauchen nicht länger, weil jeder das sofort weiß. Und jetzt versuchen wir einfach mal dieses Zitat von einem Papst einfach mal zu lesen und dieses konkrete Leid, das Sie jetzt gerade im Kopf gehabt haben, einfach im Lichte dieses Zitates zu betrachten. Christ, erkenne deine Würde. Du bist der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Kehre nicht zu der alten Erbärmlichkeit zurück und lebe nicht unter deiner Würde. Denk an das Haupt und den Leib, dem du als Glied angehörst. Bedenke, dass du der Macht der Finsternis entrissen und in das Licht und das Reich Gottes aufgenommen bist. Das geht natürlich nicht automatisch, aber wir merken, wenn wir wirklich in die Tiefe dieses Textes hineintauchen, dass vieles in unserem Leben auf einmal nochmal eine ganz andere Perspektive bekommt. Auch weil dieser Text nicht über eine Zukunft spricht. Es sagt nicht, bedenke, dass du der Macht der Finsternis entrissen wirst in der Zukunft, wenn du im Himmel bist, sondern es spricht von der Gegenwart, von dem Stand, in dem wir jetzt schon sind. Bedenke, dass du jetzt schon der Macht der Finsternis entrissen und in das Licht und das Reich Gottes aufgenommen bist. Und wie? Eben durch die Gnade Gottes. Das ist ein bisschen das erste Thema, was ich kurz anreißen wollte und was wie so ein bisschen eine Tür ist zu den anderen Themen. Zu sagen, Es geht um die heilige Sachlichkeit. Wir wollen eben in unserem Leben erreichen, dass die Glaubenswahrheiten wirklich eine formende Kraft in unserem Leben sind. Die ursprüngliche innere Empfänglichkeit der aus dem Heiligen Geist wiedergeborenen Seele. Mir war wichtig, dieses Thema so anzufangen, weil wir jetzt, glaube ich, mit diesem Wissen zu sagen, es geht darum, die Glaubenswahrheiten wirklich als formende Kraft in meinem Leben zu erlauben. Mit diesem Wissen können wir jetzt eben in die Glaubenswahrheiten gehen. Und das Erste ist eben, die erste große Glaubenswahrheit ist, was bedeutet es, dass wir in uns einen übernatürlichen Organismus haben. Das heißt, dass Gott in uns lebt. Und versuchen jetzt auch im Laufe dieses Vortrages immer wieder zu sagen, ich möchte es irgendwie so herunterziehen in mein konkretes Leben. Nicht? Immer wieder erlauben, dass das, was wir jetzt hier ein bisschen erfassen und lernen, dass das wirklich in meinem Leben konkret wird. Dass ich merke, ja, es formt mein Leben. Der Titel oder das Wichtigste hier von diesem zweiten Thema und von eben auch dem ganzen Tag ist zu verstehen, dass in mir eine Gegenwart Gottes ist, nicht? Dass die heiligste Dreifaltigkeit in meiner Seele wohnt, dass sie anwesend ist. Die Nummer 260 eben vom Katechismus sagt, das letzte Ziel der ganzen göttlichen Ökonomie ist die Aufnahme der Geschöpfe in die vollständige Vereinigung mit der glückseligen Trinität, mit der Dreifaltigkeit. Nicht? Das letzte Ziel. Nicht? Wie viele Ziele haben wir in unserem Leben? Nicht? Wie viel wollen wir erreichen in unserem Leben? Und erinnern wir uns an den Text, den wir davor gehabt haben. Nicht? Heiligkeit bedeutet, dass alle Ziele in meinem Leben sich unterordnen unter dieses letzte und wichtigste und einzige wirklich wichtige Ziel. Und das ist, dass wir eben ganz vereint leben dürfen mit Gott. Aber schon jetzt, und das ist auch wichtig, schon jetzt, das heißt in diesem Moment, sind wir dazu berufen, eine Wohnstätte der heiligsten Dreifaltigkeit zu sein. Der Herr sagt, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Deswegen als eben dieses erste Thema, Gott, der in mir wohnt. Hier nochmal zwei Texte, das ist von der heiligen Elisabeth von der Dreifaltigkeit oder auch Elisabeth von Dijon, eine Karmelitin, die ein bisschen später gelebt hat als die heilige Therese von Lisieux. Nur ein paar Jahre später kannte auch einige Schriften von der heiligen Therese von Lisieux und hat eine große Verwandtschaft, aber nicht so sehr, weil sie ähnlich ist wie die heilige Therese von Lisieux, sondern weil sie sich in einem gewissen Sinne weil sie ein Komplement ist. Sie ist eine Vervollkommnung oder eine Hilfe, auch die heilige Therese von Lisieux besser zu verstehen. Und für sie war, wie auch ihr Name sagt, sehr wichtig eben diese Wahrheit, Gott lebt in mir, die heiligste Dreifaltigkeit lebt in mir. Und hat diesen wunderbaren Text, oh mein Gott, Dreifaltigkeit, den ich anbete, hilf mir, mich ganz zu vergessen, um in dir begründet zu sein, unbewegt und friedvoll, als weilt meine Seele schon in der Ewigkeit. Nicht? Zu verstehen und zu erfassen, durch die Gnade weilt Gott in mir, ist schon Ewigkeit in mir. Nichts vermöge, meinen Frieden zu stören, mich herauszulocken aus dir, oh mein Wandelloser. Jeder Augenblick trage mich tiefer hinein in deines Geheimnisses Grund. Stille meine Seele, bilde deinen Himmel aus ihr, deine Geliebte bleibe und den Ort deiner Ruhe. Nie will ich dort dich allein lassen, sondern als Ganze anwesend sein, ganz wach im Glauben, ganz Anbetung, ganz Hingabe an dein erschaffendes Wirken. Sehr poetisch, aber sehr schöner Text. Die heilige Teresa von Avila, als sie versucht hat zu erklären, als man sie gebeten hat, eben auch ihre Gedanken und ihre Erfahrungen aufzuschreiben und ein bisschen zu organisieren, hat sie eben nach einem Bild gesucht. Nicht zu sagen, wie kann ich das geistliche Leben verbildlichen? Und sie ist eben auf das Bild der inneren Burg gekommen. Und das ist ein sehr interessantes Bild. Sie hat nicht gesagt, der geistliche Weg ist, dass ich, Nikolaus, hier bin und dass Gott 15 Kilometer weit entfernt ist und ich versuche, über verschiedene Berge und Täler und in verschiedenen Witterungen, mal ist Sonne, mal ist es Regen, mal ist es Schnee, versuche ich eben zu Gott zu kommen. Okay? Und irgendwann bin ich halt dann angelangt. So haben wir manchmal ein bisschen unser geistliches Leben im Kopf, nicht? Das heißt, ich versuche, zu Gott zu kommen. Gott ist da ein bisschen weit entfernt und ich sehe ihn vielleicht dort schon. Und dann am Ende werde ich ja nicht nur zu ihm kommen, wenn ich dann schon gestorben bin. Aber das ist halt der Weg. Ihr Bild ist das Bild der inneren Burg. Und was ist das Besondere an diesem Bild? Dass sie sagt, unsere Seele ist wie eine innere Burg mit vielen Wohnungen. Und in einem gewissen Sinne ist es eine konzentrische Burg. Das heißt, es gibt äußere Wohnungen und dann geht man weiter in die Mitte und dann gibt es eine weitere innere Wohnung und weiter in die Mitte und dann gibt es immer wieder neue Wohnungen in der Mitte. Das Besondere ist, dass in der innersten Wohnung, nicht im Zentrum dieser Burg, das heißt im Zentrum unserer Seele, da gibt es die Anwesenheit Gottes. Dort ist Christus, dort ist Gott. Und geistliches Wachstum bedeutet immer mehr versuchen, in mich hineinzukommen und immer mehr diese Anwesenheit Gottes in mir zu erfassen und zu verstehen und in ihr zu leben und aus ihr heraus zu leben. Und das ist ein sehr wichtiges Bild, nicht? Auch wenn natürlich das Bild des Menschen und des menschlichen Weges als eine Pilgerfahrt und ein Pilgergang auch ein richtiges Bild ist, so ist doch gerade für das geistliche Leben eben dieses Bild von Gott, der in mir schon ist, ganz wichtig. Sie kennen auch dieses Bild oder diese Suche vom heiligen Augustinus, der gesagt hat, ich habe Gott überall gesucht, überall draußen, in den Freuden, in den Späßen, in der Philosophie, in den Gedanken. Und irgendwann habe ich gemerkt, das bringt nichts, ihn draußen zu suchen, ich finde ihn in mir selber. Und ich habe ihn gefunden in mir selber und er sagt dann dieses wunderbare Interior intimo meo. Er ist noch weiter drinnen, als ich selber mir drinnen bin. Er ist wirklich im tiefsten Inneren bei mir. Meine tiefste Identität ist eben, dass Gott in mir lebt. Hier eben der Text von der heiligen Teresa, wie ich heute unseren Herrn anflehte, er möge durch mich reden, weil ich nichts zu sagen fand und nicht wusste, wie ich mit der Erfüllung dieser Aufgabe beginnen sollte. Da bot sich mir dar, dass ich nunmehr sagen und als Fundament gebrauchen möchte, nämlich unsere Seele als eine Burg zu betrachten, die ganz aus einem Diamant und einem sehr klaren Kristall besteht und in der es viele Gemächer gibt, gleich wie im Himmel viele Wohnungen sind. Denken wir also uns also, dass diese Burg, wie ich schon gesagt habe, viele Wohnungen hat, von denen einige oben gelegen sind, andere unten und wieder andere seitwärts. Und dass sie ganz innen in der Mitte all dieser Wohnungen die allerwichtigste birgt, jene, wo die tief geheimnisvollen Dinge zwischen Gott und der Seele vor sich gehen. Es ist nötig, dass ihr auf dieses Gleichnis achtet, nicht? Sozusagen in uns selber, jetzt konkret, in jedem Einzelnen von ihnen, gibt es eine tiefe, tiefe Wohnung, wo sie und Gott ganz alleine sind. Das ist schon eine Tatsache. Es ist nicht ein Ziel, es ist schon eine Tatsache. Es ist schon so. Wie geschieht das? Eben durch die Taufe, nicht durch die Gnade. Die Taufe reinigt nicht nur von allen Sünden, sondern macht den Neugetauften zugleich zu einer neuen Schöpfung, zu einem Adoptivsohn Gottes. Er hat an der göttlichen Natur Anteil, Miterbe mit ihm und ein Tempel des Heiligen Geistes. Okay? Das ist eben die Taufe. Und da gehen wir jetzt den nächsten Schritt. Wir haben es gesehen, das ist eine Tatsache. Gott lebt in uns und geistliches Leben bedeutet eben, dass ich langsam versuche, Gott in mir zu verstehen und zu erfassen. Okay? Der zweite Schritt war zu sagen, wie geschieht das eben durch die Gnade der Taufe. Und mit der Taufe bekommen wir eben das, was wir nennen Gnade, einen besonderen Beistand. Okay? Und deswegen wollte ich jetzt als nächsten Schritt, möchte ich eben sagen, gut, was bedeutet es denn ganz konkret, dass wir in der Gnade leben? Was bedeutet denn heiligmachende Gnade, gerade in Bezug auf Gott, der in uns wohnt? Okay? Das ist ein bisschen der nächste Schritt. Und hier gehen wir eben jetzt hinein in das, was der übernatürliche Organismus selber ist. Erstens, was bedeutet Gnade? Die Gnade ist eine Teilhabe am Leben Gottes. Sie führt uns in die innerste des dreifaltigen Lebens. Durch die Taufe hat der Christ Anteil an der Gnade Christi, der das Haupt seines Leibes ist. Okay, das heißt, wir wissen, dass durch die Gnade der Taufe wir eben zu Söhnen Gottes gemacht werden und hineingeführt werden in Gott, in das Innerste Gottes. Wie funktioniert das jetzt ganz konkret? Und jetzt halten Sie sich fest. Okay? Der Mensch hat Fakultäten. Fakultäten bedeutet, ich habe eine Fähigkeit, etwas zu tun. Nicht? Der Polizist hat die Fakultät, mich ins Gefängnis zu bringen, wenn ich etwas tue, was nicht dem Gesetz entspricht. Okay? Ich kann das nicht machen. Ich bin nicht Polizist. Ich kann nicht zu jemandem hingehen und sagen, du hast etwas falsch gemacht, ich nehme mich ins Gefängnis mit. Ich kann dich nur zur Polizei bringen und die Polizei hat die Fakultät, mich ins Gefängnis zu bringen. Der Mensch hat Fakultäten und zwar auch geistige Fakultäten. Das heißt, innere Fähigkeiten zu handeln, auf eine besondere Art zu handeln. Und diese Fakultäten sind zwei oder drei. Da gibt es verschiedene Systeme. Okay? Eigentlich sagen wir immer, der Mensch hat zwei Fakultäten und zwar den Verstand und den Willen. Der heilige Johannes vom Kreuz bringt auch noch die Erinnerung hinein als eine Fakultät. Verstand bedeutet, ich bin fähig, etwas zu erkennen, zu wissen. Ein Hund hat keinen Verstand, nicht? Er hat nur in einem gewissen Sinne eine sinnliche Art, mit der Umwelt in Verbindung zu treten, nicht? Ein Hund kann nicht sagen, das ist eine Wasserflasche. Er kann nur sagen, was da drin ist, weiß ich nicht, was es ist, aber es tut mir gut und deswegen trinke ich es. Okay? Aber er kann nicht sagen, das ist eine Wasserflasche. Ein Hund könnte auch nie sagen, ich kenne Gott. Aber der Mensch kann das eben. Der Mensch ist fähig, eben etwas zu verstehen. Nicht? Zu sagen, ich erfasse etwas. Ich verstehe einen Ablauf, aber auch ein Ding. Nicht? Und der Mensch ist eben auch fähig, etwas zu wollen. Das Gute zu wollen. Nicht? Der Mensch hat eben eine Tendenz, auf etwas hinzugehen. Und hier im Bereich des Willens ist ja auch dann die Liebe. Nicht? Die Liebe ist ja der Wille, der sich vereinen möchte mit der anderen Person. Okay? Das heißt, das sind die Fakultäten des Menschen. Die Fähigkeit des Menschen, eben als Mensch zu handeln und nicht als Tier. Und wir wissen das nicht. Wir sagen ja manchmal, diese Person hat eigentlich wie ein Tier gehandelt. Und das möchte bedeuten, er hat nur gefühlsbetont gehandelt, ohne wirklich seinen Verstand und seinen Wille zu benutzen. Nicht? Und wir wissen, das ist für uns eigentlich etwas Negatives. Wenn ein Hund tierisch handelt, ist es kein Problem. Wir sagen, ja, es handelt tierisch, ist normal. Okay? Wir würden einem Hund nie vorwerfen, dass es tierisch handelt. Einem Menschen werfen wir es vor, weil wir sagen, du entsprichst nicht dem du entsprechen solltest. Du könntest eigentlich viel besser handeln, weil du eben Verstand hast und Wille. Die Tugend, das ist der nächste Schritt, den wir lernen müssten, die Tugend ist die beständige und feste Neigung, Gutes zu tun. Okay? Das einfach nur als ein Background-Wissen, das Sie jetzt präsent haben sollten. Jetzt fragen wir uns, diese Gnade, von der wir gesprochen haben, die wir bekommen durch die Taufe, die heiligmachende Gnade, wie wirkt die in unserem Leben? Sie wirkt auf der Ebene der Fakultäten. Okay? Das heißt, wir haben Verstand, Erinnerung nach dem heiligen Johannes vom Kreuz und Wille. Und auf dieser Ebene der Fakultäten wirkt eben die Gnade. Wie können wir uns das versinnbildlichen? Man könnte sagen, dass zum Beispiel, jetzt bleiben wir beim guten Beispiel eines Hundes, okay, das ist natürlich ein banales Beispiel und solche Dinge, die funktionieren nicht immer perfekt, aber ein bisschen, um das zu verdeutlichen. Kann man sagen, stellen Sie sich vor, wir haben einen Hund, okay, in der heutigen Zeit mit den ganzen Filmen, die sowas machen, wäre das alles möglich. Wir haben einen Hund und auf einmal bekommt dieser Hund irgendwie eine besondere Kraft, dass er auf einmal anfängt zu denken und zu wollen, wie der Mensch, okay? Ich weiß nicht, ob Sie den Film Paddington kennen. Vielleicht haben den einige gesehen. Das ist ein recht netter, lustiger Film über einen Teddybär, der von Brasilien im Dschungel, natürlich ein sprechender Teddybär, nach London fährt und dort halt dann in eine Familie aufgenommen wird. Okay? Und das genau das. Nicht Paddington hat in einem gewissen Sinne eine besondere Gnade bekommen und kann das auf einmal von einem normalen Bär zu einem Menschen werden, im Sinne von, er ist weiterhin ein Bär und benimmt sich und bewegt sich wie ein Bär. Aber er hat eben die Fähigkeit zu sprechen und in eine Beziehung zu treten mit Menschen und zu denken und zu wollen. Okay, das heißt, er hat eine besondere Gnade bekommen und die hebt in einem gewissen Sinne über seine eigene Natur hinweg. Das ist eben die heiligmachende Gnade. Nicht? In einem gewissen Sinne, nicht? Zu sagen, die heiligmachende Gnade schafft in unseren Fakultäten eine Fähigkeit, die über unsere Fähigkeiten eigentlich hinweggehen. Man nennt es statisches Prinzip, es klingt jetzt ein bisschen komisch, eben weil die heiligmachende Gnade erstmal nur auf der Ebene der Fakultäten, das heißt der Fähigkeit, etwas zu tun, arbeitet. Noch nicht wirklich im Handeln selber. Okay? Denn im Handeln selber, im konkreten Handeln, dass ich jetzt etwas tue oder dass ich etwas denke oder dass ich gerade bete, da wirken die eingegossenen Tugenden. Okay? Und da sehen wir schon, Gott wird ganz konkret mit dem, was Einwohnung der heiligsten Dreifaltigkeit ist. Nicht? Wir sagen immer Einwohnung der heiligsten Dreifaltigkeit und denken, was bedeutet das nur? Das bedeutet das, dass Gott in meiner konkreten Seele im gewissen Sinne hineingreift und sagt, ich gebe dir einen besonderen Beistand, eine besondere Kraft und durch die bist du fähig, anders und höher zu handeln. Und nicht nur das, sondern ich gebe dir auch in deinem Handeln besondere Tugenden, sodass dein Handeln besser wird. Das heißt, wir sehen, dass Gott ganz konkret wird mit dem, was er sein möchte, nicht? Ganz konkret wird mit seiner Anwesenheit in unserem Leben. Und das reicht Gott nicht. Gott sagt nicht nur, gut, ich gebe dir eine neue Fakultät, du kannst es göttlich handeln und ich unterstütze dich auch, nicht? Wie kann man das ein bisschen vom Bild her diese beiden Elemente sehen, nicht? Stellen Sie sich vor, der Vater nimmt seinen 12-jährigen Sohn und sagt, ich gebe dir jetzt heute die Fakultät, den Trecker zu fahren. Im Sinne von, ich erlaube dir, den Trecker zu fahren. Nicht? Davor konnte es nicht, jetzt darf es. Eigentlich übersteigt das seine Fähigkeiten, aber ich als Vater gebe dir heute mal die Erlaubnis, Trecker zu fahren. Und dann sagt aber der Vater, aber das reicht mir nicht, ich möchte wirklich auch noch dabei sein. Das heißt, ich gehe sogar mit dir in den Trecker und begleite dich auch ganz konkret beim Treckerfahren. Okay? Das ist ein bisschen so ein Beispiel oder ein Bild für das, was die heiligmachende Gnade ist. Und Gott, der sagt, ich möchte dich auch noch ganz konkret begleiten in deinem täglichen Handeln durch die eingegossenen Tugenden. Aber selbst das reicht Gott nicht. Er sagt, ich möchte noch einen Schritt näher an dir leben, noch einen Schritt weiter gehen mit dir. Da kommen herein die Gaben des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes ist wie eine Vervollkommnung, das heißt eine Perfektion, ein Perfektmachen, Vervollkommen machen unserer Hellhörigkeit gegenüber den Eingebungen des Heiligen Geistes. Das heißt, durch die Tugenden, die eingegossenen Tugenden, haben wir in unserem Handeln schon ganz anwesend Gott, der uns hilft. Aber er möchte, dass wir noch hellhöriger werden, noch feinfühliger, dass wir wirklich in jedem Moment seine liebende Stimme hören, die uns sagt, geh diesen Weg, geh dorthin, mach das, das ist besser für dich. Und deswegen gibt er uns eben die Gaben des Heiligen Geistes. Das ist der große Organismus des übernatürlichen Lebens, das in uns wirkt. Und wie Sie sehen, das wird von dem eher Abstrakten auf einmal ganz konkret, alltäglich in jedem Moment. Und das ist sehr schön, das zu sehen, weil das zeigt uns, dass Gott wirklich anwesend ist in uns und dass er im Alltag bei uns ist. Das heißt, wenn Sie manchmal vielleicht denken, ja, Gebet ist schön und ich fühle Gott anwesend, wenn ich in der Kirche bin und wenn ich die Eucharistie empfange und wenn ich bei der Beichte bin, dann schauen Sie auf Ihren übernatürlichen Organismus und Sie werden merken, nein, Gott ist schon dort anwesend und besonders, aber er ist auch im Alltag anwesend, durch seine Gnade, durch seine Eingebungen, durch die eingegossenen Tugenden, die in mir wirken. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, das zu verstehen und eben auch da dankbar zu sein und das auch zu empfinden. Gott ist wirklich im Alltag bei mir, mit mir. Und was kommt heraus? Es ist wie ein Baum, wir sind wie ein Baum, der gut durchwässert wurde von der Gnade Gottes, nicht, bis in die letzten Spitzen hinein. Und was passiert? Natürlich, Früchte kommen hervor. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Nicht? Das heißt, wenn wir in diesem Prozess leben, dann bringen wir eben hervor Früchte des Heiligen Geistes. Und leben, und das ist so ein nächster Schritt, den man auch noch machen kann, und leben die Seligpreisungen. Okay, das ist der letzte Schritt. Können wir mal einfach ganz kurz mal das anreißen. Das ist natürlich... Wir können es nicht ganz ergründen, weil es auch ein bisschen kompliziert ist und komplex ist und auch nicht immer ganz so funktioniert, wie es sein sollte. Okay? Aber wir sehen eben hier die erste Spalte, die Fakultäten, Erinnerung, Verstand und Wille. Okay? Die göttlichen Tugenden wirken in diesen Fakultäten, nicht? Und man kann so mehr oder weniger die göttlichen Tugenden auch zuordnen, nicht? Das funktioniert nicht immer perfekt, aber man kann sagen, einige göttliche Tugenden wirken ein auf eine besondere Fakultät. Zum Beispiel die Hoffnung auf die Fakultät der Erinnerung. Nicht? Deswegen benutzt der heilige Johannes vom Kreuz eben die dritte Fakultät, die Erinnerung. Oder der Glaube auf den Verstand. Nicht? Wir werden später noch über den Glauben intensiv sprechen. Und da merken, ja, es arbeitet mit dem Verstand, der Glaube besonders. Oder der Wille, wie ich schon davor gesagt habe, mit der Liebe, nicht? Die Liebe ist eben eine andere Person wollen, sich vereinen. Der Wille möchte vereinen, nicht? Bin durstig, nicht? Und ich möchte Wasser. Das heißt, ich möchte mich jetzt in diesem Moment mit dem Wasser vereinen, okay? Das heißt, das ist nicht, ich liebe das Wasser, okay? Besonders wenn es sprudelig ist. Und dann sehen wir, dass die Tugenden, das sind die theologischen Tugenden, aber es auch die Kardinalstugenden gibt. Und dass sie auch einigermaßen zugeordnet werden können zu den verschiedenen Fakultäten und auch zu den göttlichen Tugenden. Zu sagen, die Mäßigung arbeitet mit der Hoffnung. Mäßigung heißt ja, ich nehme mich ein bisschen zurück und die Hoffnung sagt, ich habe ein größeres Ziel. Nicht? Die Mäßigung hilft mir zu sagen, ich nehme mich im Irdischen ein bisschen zurück, um eben mein geistliches Ziel zu erreichen. Klugheit, klar, die rechte Kontrolle unserer Handlungen in Bezug auf das übernatürliche Ziel. Das heißt, die Klugheit sagt mir, ein kluger Mensch ist die Person, die ein Ziel vor Augen hat, das ein erhabenes Ziel ist, nicht? Und dementsprechend handelt. Okay? Die Gerechtigkeit, nicht jedem das geben, was ihm zusteht, Liebe, Gerechtigkeit, Gott eben geben, was ihm zusteht und Stärke. Nicht immer funktioniert das, aber gut. Es gibt natürlich auch die Hauptlaste, die man auch einigermaßen zuordnen kann. Füllerei, natürlich ganz besonders im Bereich gegen die Mäßigung, Wollust, Faulheit. Stolz, Klugheit, ganz klar. Stolz ist ja auch etwas, was mit dem Verstand zu tun hat. Nicht? Ich denke, ich bin der Beste. Zorn, Neid, Geiz. Ja. Und dann eben die Gaben des Heiligen Geistes. Nicht? Wo Gott sagt, ich werde ganz konkret. Gott sagt nicht nur, ja gut, Liebe halt. Nicht? Sondern er sagt, nein, lerne wirklich, zum Beispiel fromm zu sein, die Gabe der Frömmigkeit, lässt uns eine kindliche Beziehung zu Gott erfahren. Nicht zu sagen, es reicht nicht nur Liebe, sondern ich gebe dir noch eine besondere Gabe, damit du wirklich eine kindliche Beziehung zu Gott empfährst. Nicht? Ich gebe dir die Tugend der Liebe, ich gebe dir auch die Kardinalstugend der Gerechtigkeit und der Stärke, aber ich gebe dir auch durch die Gabe des Heiligen Geistes noch eine intimere Beziehung mit mir, die Frömmigkeit. Oder eben auch im Bereich des Handelns eher. Nicht? Ich gebe dir den Glauben zu verstehen und Ja zu sagen zu Gott, die Klugheit dementsprechend zu handeln. Aber zum Beispiel, ich gebe dir auch das Wissen und die Erkenntnis, rechtes Urteilen über die erschaffenen Dinge. Nicht? Und das kennen wir auch, die Heiligen. Nicht? Wie oft sind Heilige Menschen, die auch ganz in ganz konkreten Dingen auf einmal ganz gut sind, nicht? Gutes Urteil haben, ganz ausgeglichen sind. Nicht? Weil sie eben die Gabe des Heiligen Geistes, des Wissens und der Kenntnis haben. Und dann kommen eben hier die Früchte hervor, okay, die man auch einigermaßen zuordnen kann. Nicht? Natürlich die Frucht der Caritas, der Liebe, im Bereich der Erinnerung, der Keuschheit, der Hoffnung, der Mäßigung, auch dann die Frucht der Modestia, das heißt der Mäßigung selber. Nicht? Kontinentia, die Enthaltung, die Freude, der Friede, die Frucht des Friedens. Nicht? Und ein bisschen kann man eben auch dann die Seligpreisungen zuordnen. Das funktioniert nicht so ganz, aber sie haben auch eine gewisse Verbindung. Okay? Das heißt, wir sehen, das ist unser inneres Leben. Nicht? Und es ist wirklich schön zu sehen, wie konkret Gott werden möchte mit seiner Anwesenheit, mit seiner Hilfe, mit seiner Unterstützung.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb, heute mit einem zweiten Teil Betrachtungen zum geistlichen Wachstum und wie im geistlichen Wachstum denn Glaubenswahrheiten und meine Beziehung zu Gott zusammenhängen. Wir hörten Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi. Das war ein Mitschnitt von einem Fortbildungstag. Das hört sich jetzt sehr nüchtern an, Fortbildungstag, das ist natürlich immer ein geistlicher Tag, der für alle offen steht. Es finden viele solche Fortbildungstage im Noviziat der Legionäre Christi in Neuötting-Alzgern statt. Das ist natürlich alles begleitet durch Gebet, durch Austausch, gemeinsames Essen, Heilige Messe etc. Wenn Sie da Interesse haben, wenn Sie vielleicht auch mal so einen Tag bei den Legionären Christi erleben möchten, dann schauen Sie in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org und da finden Sie dann einen Link zum Veranstaltungskalender der Legionäre Christi und dort eben auch die Veranstaltungen in Neuötting-Alzgern, aber auch deutschlandweit. Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Und damit geht unser Katechismus für heute zu Ende. Es folgt die Reihe um 17.15 Uhr zum Nachdenken. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm bei Radio Horeb und Gottes reichen Segen.